Als unsere vier kleinen Kinder klein waren, haben wir, wie viele Familien das tun, uns ein Haustier angeschafft. Wir sind in ein Zoogeschäft gefahren und haben uns das goldigste Kaninchen der Welt gekauft. Wir haben es den halben Tag herumgetragen, wir waren von seinem weichen Fell fasziniert, wir haben es sogar mit ins Bett genommen. Was machte das schon aus, wenn es ein bisschen roch? Es war doch so süß. Was machte das schon aus, wenn es ein bisschen unruhig war? Es war doch so niedlich. Was machte es schon aus, wenn es ins Bett machte? Am Anfang war jedenfalls alles schön. Wir hatten unseren Kindern erklärt, dass sie mit uns zusammen für das Kaninchen sorgen müssten, und sie taten es auch. Doch nach so einigen Monaten änderte sich das. Hoppeline wollte nicht mehr so viel gestreichelt werden. Oder vielleicht wollten wir auch nicht mehr so viel Zeit mit ihr verbringen. Den Stall wollte keiner mehr sauber machen und das Tier täglich zu füttern gelang manchmal auch nur mit ganz viel Glück. Ich dachte, jetzt habe ich diesen Hasen am Hals. Hätte ich mich doch niemals darauf eingelassen. Aber es war zu spät. Wir waren aneinander gebunden. Kennt ihr solche Situationen? Wahrscheinlich habt ihr das auch schon mal erfahren, wie einengend solche Verpflichtungen sein können. Nur anstatt daran erinnert zu werden, es ist dein Kaninchen, hörst du vielleicht, er ist dein Mann, sie ist deine Frau. Oder es ist dein Kind, dein Vater, deine Mutter. Es ist dein Mitarbeiter, dein Chef. Oder irgendeine andere Beziehung, wo Verantwortung und Zusammenarbeit von dir gefordert wird. Wenn solch ein Zustand lange andauert, kann das Panik und Wut hervorrufen. Bei mir zumindest war das so. Ich war richtig sauer, dass ich mich dauernd um dieses Tier kümmern musste. Nun gibt es leider für solche Situationen keinen richtigen Namen. Darum nennen wir es heute einfach mal die Reinfallitis. Wir sind in einer Sache reingefallen und tun das immer wieder und wir ärgern uns darüber. Nun gibt es drei Möglichkeiten, wie wir bei Reinfallitis reagieren können. Manche Leute reagieren mit Flucht, andere mit Kampf und dann gibt es wieder andere, die vergeben. Entscheidest du dich für die Flucht, dann brichst du aus der Beziehung raus. Du beginnst irgendwo anders von Neuem. Aber oft musst du feststellen, dass du bald schon wieder in die gleichen Muster zurückgefallen bist. Versuchst du zu kämpfen, dann werden Wohnungen zu Kampfzonen und Büros zu Boxringen. Spannung oder sollten wir sagen Verspannung wird zu deinem Lebensstil. Daher möchte ich mit euch heute über die dritte Möglichkeit reden, Vergebung. Jesus selbst kannte das Gefühl ja auch, für Menschen verantwortlich zu sein. Und das waren Menschen, die das auch nicht unbedingt mit Dank und Güte zurückgezahlt haben. 3,5 Jahre arbeitete Jesus mit denselben 12 Gesichtern zusammen, und zwar rund um die Uhr. Sie saßen im selben Boot, sie gingen die gleichen Wege, sie besuchten dieselben Häuser. Ich habe mich schon oft gefragt, wie hat Jesus das gemacht, dass er diesen Männern so treu bleiben konnte? Er, der ohne Sünde war, musste sich mit ihren offensichtlichen Macken Tag für Tag abgeben. Und er ertrug auch noch alle ihre unsichtbaren Schwächen. Jesus konnte ja ihre Gedanken lesen, doch er hat sich nie von seinen Jüngern angewidert zurückgezogen. Er kannte auch ihre geheimsten Zweifel und trotzdem hat er sich nicht beleidigt von ihnen abgewandt. Ja, er wusste sogar, wo sie überall in Zukunft versagen würden und dennoch hat er sie nicht fallen lassen. Denk nur mal jetzt darüber nach, wie du wohl reagiert hättest, wenn du an seiner Stelle gewesen wärst. Was wäre, wenn du jeden Fehler vor Augen hättest, den die Menschen, die du liebst, jemals gemacht haben? Und was wäre, wenn du auch noch von jedem Fehler wüsstest, den sie in Zukunft begehen werden? Was geschehe, wenn du wüsstest, was deine Nächsten alles so über dich denken? Jede Verärgerung, jede Abneigung, jeder Treuebruch. Wie hat Jesus das bloß gemacht, Menschen zu lieben, die oft gar nicht liebenswürdig waren? Warum fiel es ihm nicht schwer, einen Petrus zu lieben, wo er doch wusste, dass Petrus ihn eines Tages verleugnen würde? Warum machte es Jesus keine Mühe, einen Thomas zu vertrauen, wo er doch wusste, dass Thomas eines Tages die Auferstehung Jesu leugnen würde? Wie hat Jesus diesem Verlangen widerstanden, sich andere Jünger zu suchen? Nur wenige Situationen rufen bei uns solch eine Panik hervor wie die, in so schwierigen Beziehungen gefangen zu sein. Nun ist das eine Sache, für ein Kaninchen sorgen zu müssen, aber es ist etwas ganz anderes, sich in einer Ehe oder auf der Arbeit oder sogar in der Gemeinde wie in einem Kerker gefangen zu fühlen. Darum lasst uns mal sehen, wie Jesus das tatsächlich gemacht hat, seine Jünger weiter zu lieben. Die Antwort dazu finden wir im Johannesevangelium. Das 13. Kapitel beginnt mit den Worten: Das Passafest stand bevor. Jesus wusste, dass für ihn nun die Stunde gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Er hatte die Menschen, die in der Welt zu ihm gehörten, immer geliebt. Jetzt gab er ihnen noch einen letzten und äußersten Beweis seiner Liebe. Jerusalem ist überfüllt mit vielen Gästen. Die sind alle zum Passafest gekommen und die meisten wollen unbedingt auch wenigstens einen kurzen Blick auf den großen Lehrer Jesus werfen. Die Frühlingssonne scheint warm, die Straßen sind staubig, der Tag ist lang. Eine kleine Erfrischung wäre jetzt wunderbar, gut, dass gleich Abendessenszeit ist. Die Jünger treten in den Raum, einer nach dem anderen, und nehmen um den Tisch herum Platz. An der Wand hängt ein Handtuch, auf dem Fußboden steht ein Wasserkrug und eine Waschschüssel bereit. Jeder der Jünger könnte freiwillig diese Aufgabe übernehmen, aber keiner tut es. Da stand Jesus vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab, band sich ein Tuch um und goss Wasser in eine Schüssel. Dann fing er an, seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Tuch abzutrocknen. Jesus kniet sich also vor seinen Jüngern hin. Einen verdreckten Fuß nach dem anderen taucht er in die Schüssel und trocknet ihn ab. So arbeitet sich Jesus die ganze Reihe seiner Jünger entlang. Nun war das Waschen der Füße damals nicht nur die Arbeit, die den Dienern vorbehalten war, es war die Arbeit für den geringsten Diener. Der, der auf der alleruntersten Rangstufe stand, der hatte eigentlich diese Arbeit zu tun. Doch hier ist es jetzt der König des Universums, der das Handtuch und die Waschschüssel ergreift. Der eine, vor dem eines Tages sich mal alle Knie auf dieser Welt beugen werden, der kniet sich vor seinen Jüngern nieder. Nur Stunden vor seinem Tod hat Jesus nämlich eine außergewöhnliche Sorge. Er möchte, dass seine Jünger wissen, wie sehr er sie liebt. Jesus beseitigt hier also nicht nur Schmutz, er räumt letzte Zweifel aus. Jesus kennt die Zukunft dieser Füße nämlich ganz genau. Diese 24 Füße werden am folgenden Tag nicht mehr ihrem Herrn nachfolgen und seine Sache verteidigen. Beim Aufblitzen eines römischen Schwertes werden sich diese 24 Füße fluchtartig in Sicherheit bringen. Nur ein paar Füße wird ihn im Garten nicht verlassen. Ein Jünger wird in Gethsemane neben Jesus stehen. Und das ist Judas, der ihn mit einem Kuss verrät. Ich suchte nach einer Bibelübersetzung, in der steht: Jesus wusch die Füße aller Jünger, außer die von Judas. Aber ihr könnt es erahnen, es gibt keine. Welch packender Augenblick, als Jesus schweigend die Füße seines Verräters wäscht. In wenigen Stunden werden die Füße von Judas liebevoll gewaschen im Hof des Hohenpriesters Kaiphas stehen, um ihn zu verraten. Welch großes Geschenk macht Jesus also seinen Jüngern? Er weiß, dass seine Jünger in Kürze die abscheulichste Tat ihres Lebens tun werden. Aber er möchte etwas erreichen. Am Morgen danach werden sie nämlich ihr Gesicht vor Scham verstecken. Und sie werden angewidert nach unten schauen, auf ihre Füße. Und Jesus will, dass sie sich dann daran erinnern, wie er vor ihnen kniete und diese Füße wusch. Er will, dass sie erkennen, dass diese Füße immer noch sauber sind. Und darum sagt Jesus zu Simon Petrus, was ich jetzt tue, das kannst du noch nicht begreifen, aber später wirst du es verstehen. Ich finde das beeindruckend. Jesus vergab seinen Jüngern ihre Sünde, bevor sie sie begangen haben. Er bot Barmherzigkeit an, noch bevor sie darum baten. Vielleicht wirfst du jetzt ein, wenn du diese Geschichte hörst, ja, Jesus, der konnte das, aber ich kann sowas nicht. Die Verletzungen bei mir, die sitzen viel zu tief. Da sind so viele Wunden. Ich zuck schon zusammen, wenn ich nur an diese Menschen denke. Vielleicht aber ist genau das dein Problem. Du hast den falschen Blickwinkel. Sieh dir doch lieber mal an, wenn das nächste Mal Panik und Wut in dir hochkommt, was Jesus in dieser Situation getan hat. Versuch deinen Blick mal weg von dem zu lenken, der dich verletzt hat, und sieh auf den, der dich erlöst hat. Denk an das Versprechen von Johannes, wenn wir im Licht wandeln, wie Gott im Licht ist, wenn wir also sozusagen uns in seine Nähe begeben, dann haben wir auch Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Ich glaube tatsächlich, dass es viele Gemeinsamkeiten gibt zwischen unserer Geschichte und der Geschichte der Jünger damals, zwischen ihrer Situation und unserer Situation heute. Wir waren nicht in Jerusalem dabei und wir lebten auch nicht in dieser Nacht. Aber was Jesus damals für die Jünger tat, das hat er auch für uns getan. Er hat auch uns gereinigt. Er hat unser Herz von der Sünde befreit. Er wäscht unsere Schuld ab. Das Wort, was hier im Griechischen benutzt wird, deutet darauf hin, dass das ein permanenter Prozess ist. Nicht nur eine einmalige Aktion. Jesus reinigt uns immer noch. Das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde bis heute. Rein und frei zu sein, verspricht uns Jesus also nicht erst irgendwann für die Zukunft. Er will uns das heute schenken. Er will uns das täglich schenken. Es kann jetzt und hier für dich Wirklichkeit werden. Wenn du dich an den Erlöser wendest, kannst du gewiss sein, dass er sogar das kleinste Körnchen Sünde von deiner Seele abwäscht, dass er deine Verletzungen heilt. Und sobald ein neuer Schmutzfleck auf dein Herz gelangt, will er es wieder wegwischen. Ja, Jesus wäscht auch heute noch die Füße seiner Jünger, unsere. Er wäscht immer noch den Schmutz von uns ab und er macht uns immer noch rein. Unser Retter kniet auch vor uns manchmal nieder und er betrachtet die dunkelsten Taten unseres Lebens, doch er schaudert nicht entsetzt zurück, er streckt freundlich die Hand aus und sagt, ich kann dir vergeben, ich kann dich reinwaschen, wenn du willst. Und dann nimmt er aus der Fülle seiner Gnade eine Handvoll Barmherzigkeit und wäscht unsere Sünde weg. Die Bibel sagt, wie ein Schwamm die Kreide von der Tafel wegwischt, so nimmt Gott die Schuld von uns. Und den Schwamm versenkt er an der tiefsten Stelle des Meeres. Darum lade ich dich in diesem Gottesdienst ein, zu Jesus zu kommen. Lass dir deine Schuld vergeben. Denn Jesus hat schon vor langer Zeit am Kreuz dafür bezahlt. Und er sehnt sich danach, dich hier und heute rein und heil zu machen. Er kniet jetzt mit der Schüssel seiner Gnade vor dir und bittet dich wie einst Petrus, lass die Vergebung dich reinigen. Wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keinen Anteil an mir und an dem, was ich bringe. Keinen Anteil. Da sagte Simon Petrus, Herr, dann nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Und ihr wisst noch, er springt in die Schüssel rein. Richtig so. Bring alles zu Jesus. Leg ihm deine Wut, deine Fluchtgedanken und deine Verletzungen hin und lass ihn dich heilen. Und du kannst ihm auch deine Kämpfe bringen, mit denen du dich und andere verletzt hast. Delegiere deinen Fall sozusagen nach oben zu Jesus. Die Psalmen sind im Grunde voll von solchem Delegieren. Da heißt es, Gott, ich überlasse dir meine Feinde, sorg du bitte für Gerechtigkeit. Denn wenn ich die Rache und den Hass an Gott delegiere, dann können sie mich nicht länger zerstören. Ich bin frei. Meine Lebensenergie wird nicht mehr durch diese negativen Gedanken gebunden. Ich höre auf eine bessere Vergangenheit zu hoffen und bin frei, auf eine neue Zukunft mich wirklich einzulassen. So will ich dir nun gerne 5 konkrete Schritte nennen, wie die Vergebung auch bei dir wieder lebendig werden kann. Und ich werde dir nach jeder These auch ein paar Augenblicke Zeit geben, um das direkt mit Jesus zu besprechen und umzusetzen. Erstens, bring Jesus deine Wunden und Verletzungen. Sag ihm jetzt alles, was dich stört und ärgert. Zweitens, bekenne Jesus, wo du bislang immer falsch auf Verletzungen reagiert hast. Lass ihn deine Unversöhnlichkeit heilen. Drittens, bitte ganz konkret um Vergebung deiner Schuld. Beichte. Am besten vielleicht sogar irgendwann im Laufe der Woche vor einem anderen Menschen. Gott sind die Hände gebunden, wenn du nicht bereit bist, dir und anderen zu vergeben. Und jetzt danke Jesus, dass er dir wirklich alle Schuld vergeben hat. Sein Blut reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. Es gibt nichts, was ihn erschreckt und davon abhält als deine Unversöhnlichkeit. Und zuletzt vergib dir selbst. Jesus schätzt es, wenn du dir deine Schuld eingestehst, aber er ist traurig, wenn du dabei stehen bleibst. Er hat am Kreuz auch ganz konkret an dich gedacht und er möchte, dass sein Tod auch dir das Heil bringt. Wenn du diese Schritte mitgegangen bist, dann darf ich dir im Namen von Jesus nun zusprechen, dir sind deine Sünden vergeben. Du bist gereinigt und geheilt, wie wir das bei den Jüngern gesehen haben. Du musst die Last der Sünde nicht mehr mit dir herumtragen, egal ob du sie selbst verursacht hast oder ob sie dir angetan wurde. Und es kommt noch besser. Durch die Vergebung, die du bei Jesus erfahren hast, wirst du nun sogar fähig, auch deinen Schuldigern zu vergeben. Weil Jesus ein vergebendes Herz hat, darfst auch du ein vergebenes Herz von ihm bekommen. Das ist es, was Jesus sich wünscht. Denn er sagt, wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Jesus wäscht unsere Füße also aus 2 Gründen. Der erste ist, um barmherzig mit uns zu sein. Aber der zweite ist, dass er uns etwas erklären möchte. Weil Jesus bedingungslos Gnade schenkt, sollen auch wir bedingungslos Gnade verschenken. Die Barmherzigkeit Jesu kam unseren Fehlern zuvor und genauso soll unsere Barmherzigkeit den Fehlern anderer zuvorkommen. Was passiert dadurch? Die Menschen, die zu Jesus gehörten, zogen seine Liebe nie in Zweifel. Daher sollen die Menschen in unserer Umgebung auch keinen Grund haben, an unserer Liebe zu zweifeln. Was das konkret bedeutet, ein Herz voller Vergebung zu haben, damit möchte ich euch nur noch ein paar Sachen mitgeben. Vielleicht sind inzwischen Fragen bei dir aufgekommen, weil manche Wunden wirklich tief sitzen. Zum Beispiel die Frage, muss ich alles vergessen, was andere mir angetan haben? Sicher nicht. Vergebung bedeutet nicht vergessen. Gott verlangt das nicht von dir. Aber er will, dass du lernst zu vergeben, gerade weil du nicht vergessen kannst. Vergebung kann deshalb ein langer Prozess sein. Sie ist nicht unbedingt von einem Geständnis abhängig, aber es hilft natürlich sehr, wenn der andere um Entschuldigung bittet. Manchmal tut es auch schon gut, wenn du ein bisschen mehr Einsicht erhältst, warum der andere getan hat, was er eben getan hat. Wenn ein Lehrer erfährt, dass die Eltern eines Schülers sich getrennt haben, kann er dessen aggressives Verhalten im Unterricht viel besser einordnen und verzeihen. Dazu muss der Lehrer sich natürlich von der dreckigen Situation des Schülers berühren lassen und dann kann er dessen Unfreundlichkeit mit Liebe wegwaschen. Vergebung bedeutet auch nicht unbedingt, erneut zu vertrauen. Manchmal ist es sogar nötig, Abstand zu gewinnen, wenn die verletzende Situation immer noch andauert. Ein Manager, dem nach 20-jähriger Tätigkeit in einem Unternehmen gekündigt wird, sollte sich zum eigenen Schutz nicht den Firmentratsch zutragen lassen. Das schafft nur immer neue Verletzungen und verhindert das Vergeben. Und vielleicht hilft dir auch, wenn du die Schuld des anderen mal in einen größeren Zusammenhang stellst. Man nennt das Relativierung. Du relativierst die Schuld und erkennst an, auch ich selber mache ja Fehler. Auch ich bin schon an anderen schuldig geworden. Ich sollte ein bisschen barmherziger sein. Du betrachtest mit diesem Schritt die ganze Sache im Grunde aus Gottes Perspektive heraus. Und du erkennst, alle Menschen sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verscherzt, die Gott ihnen geschenkt hatte. Aber Gott hat mit ihnen allen Erbarmen und nimmt sie wieder an. Von all den Menschen in diesem Raum damals in Jerusalem war im Grunde nur einer es wert, dass seine Füße gewaschen wurden. Und dieser eine war es aber, der die Füße aller anderen wusch. Der Einzige, der es wert war, bedient zu werden, bediente alle anderen. Die Genialität des Beispiels von Jesus liegt darin, dass die Verantwortung zum Brückenbauen dem Stärkeren und nicht dem Schwächeren auferlegt wird. Der Unschuldige ist es, der den ersten Schritt tun darf. Und weißt du, was dann geschieht? Wenn derjenige, der im Recht ist, freiwillig die Füße desjenigen wäscht, der im Unrecht ist, dann gehen beide auf die Knie und kommen sich wieder nah. Leider geht es uns meistens mehr darum, Recht zu haben, als Liebe zu üben. Und darum gibt uns Jesus dieses Beispiel an die Hand. Er möchte, dass wir eher einander die Füße waschen, als Recht zu behalten. Vor kurzem las ich die Geschichte eines Ehepaares, die mich sehr bewegt hat. Durch verschiedene Umstände hatte die Frau erfahren, dass ihr Mann vor 10 Jahren eine Affäre hatte. Er hatte fälschlicherweise gedacht, es sei besser, ihr nichts davon zu erzählen, aber sie fand es heraus und wie ihr euch vorstellen könnt, war sie tief verletzt. Ein Eheberater empfahl den beiden, alles stehen und liegen zu lassen und einfach mal wegzufahren. Und das taten sie. Eine Entscheidung musste fallen. Würden sie fliehen oder kämpfen oder vergeben? Zunächst beteten sie zusammen, dann sprachen sie viel miteinander, sie gingen spazieren, dachten nach. Die Frau war ja eindeutig im Recht. Sie hätte gehen können, andere Frauen haben das schon aus weniger schwerwiegenden Gründen getan. Oder sie hätte auch bleiben können und ihm das Leben zur Hölle machen können. Doch sie entschied sich, anders zu reagieren. Am 10. Abend ihrer Reise fand der Ehemann eine Karte auf seinem Kopfkissen. Auf die Karte hatte sie geschrieben, ich vergebe dir, denn ich liebe dich. Machen wir weiter. Für mich ist diese Karte wie die Waschschüssel damals bei Jesus. Und der Stift steht vielleicht für den Krug mit Wasser. Aus ihm floss reine Barmherzigkeit und es wurde damit die Füße ihres Mannes gewaschen. Viele unserer Konflikte können mit solchen Schüsseln voll Wasser gelöst werden. Und darum möchte ich dich ermutigen, den ersten Schritt zu tun. Wo gibt es Beziehungen in deinem Umfeld, die nach Barmherzigkeit dürsten? Wer könnte auf ein Wort der Vergebung von dir warten? Kennst du Menschen, denen ein liebevolles Wort von dir unendlich viel bedeuten würde? Sitzen vielleicht Menschen an deinem Tisch, denen du mal wieder bekräftigen müsstest, dass du es gut mit ihnen meinst? Dann zeig ihnen, dass du ihnen nichts nachträgst. Jesus sorgte dafür, dass seine Jünger keinen Grund hatten, an seiner Liebe zu zweifeln. Warum tun wir nicht das Gleiche? Nehmen wir uns ein Beispiel an ihm, denn Jesus sagt, liebt einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Und an eurer Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Zum Schluss möchte ich dir noch einmal 5 konkrete Schritte nennen, wie die Vergebung bei dir wieder lebendig wird. Erstens, lass dein Recht auf Rache los und warte nicht auf ein Eingeständnis der Schuld. Zweitens, hör auf eine bessere Vergangenheit zu hoffen, entscheide dich zu vergeben und wage einen Neuanfang. Drittens, vergib im Namen Jesu den Personen, die dich verletzt haben. Nenn Jesus ruhig ganz konkret die Namen. Und dann lass einen nach dem anderen los. Überlass es Jesus, was aus ihnen wird. Viertens, erneuere dein Denken, indem du nun Gottes gute Gedanken über dich und andere in dich aufnimmst. Geh die Bibelstellen über Vergebung noch einmal durch und sieh dir Jesus an, wie er die Füße wusch. Und fünftens, glaub an die Macht der Vergebung und handle aus der Vergebung heraus. Segne, liebe und tue Gutes. Ich garantiere dir, dass diese 5 Dinge dein Leben verändern werden. Vielleicht passiert das nicht von heute auf morgen, aber du wirst ein freier Mensch werden. Bisher hast du es jedes Mal an die große Glocke gehängt, wenn dich jemand verletzt hat. Du hast an deinem Zorn festgehalten und wütend daran gezogen, sodass die Glocke hin und her schwankte. Der Schmerz wurde immer lauter und lauter in dir, doch du hast es nicht geschafft, das Seil der Glocke loszulassen. Noch immer schwingt sie da oben in deinem Glockenturm. Aber durch Jesus kannst du heute endlich das Seil loslassen. Wenn du Jesus sagst, ich bin bereit zu vergeben, dann wird genau in dem Moment das Seil aus deiner Hand gleiten. Die Glocke wird vielleicht noch eine Weile weiter klingen, aber du kannst sicher sein, dass es bald still werden wird. Denn da ist niemand mehr, der an dem Seil zieht. Jesus nicht und du hoffentlich auch nicht. Amen. Ich lade euch ein, dass wir miteinander das Agape-Gebet von John Wesley beten. Wir haben das schon einmal im letzten Herbst getan, aber ich denke, dass es durchaus nötig ist, dieses Gebet immer wieder zu beten. Darum lasst uns aufstehen und miteinander beten. Ihr seht das Gebet hier vorne, wenn ihr es mitsprechen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Lieber Vater, ich liebe meine Schwestern und Brüder. Ich liebe sie, weil du sie liebst. Ich liebe sie, obwohl sie Fehler haben und Fehler machen. Vater, ich vergebe ihnen, wo sie sich gegen mich gewandt haben. Ich bitte für mich selbst im Namen Jesu Christi um Vergebung, wo ich sie nicht liebte, wo ich mich von ihnen absetzte, wo ich sie verurteilte und wo ich verächtlich über sie gesprochen habe. Vater, ich will mein Herz, meine Gedanken und meinen Mund bewahren, dass sie nichts Negatives und Zerstörerisches denken und sagen über meine Geschwister. Ich erkläre, ich bin das Ende aller Gerüchte, die mein Ohr erreichen. Und wo ich von Unsegen höre, soll das von nun an nur noch ein Anlass sein, zu vergeben, zu segnen und zu lieben. Heiliger Geist, fülle mich bitte mit deiner göttlichen Liebe und lass mich davon überfließen. Nur durch dich wird unter uns das Wunder von Liebe und Einheit wahr. Danke, Amen.